Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Sid und Max.
Bevor der Podcast startet, hier noch eine kleine Vorabinfo. Und zwar ist meine Spur qualitativ nicht so gut, wie ihr es gewohnt seid. Das liegt einfach an technischen Problemen, die uns erst im Nachhinein aufgefallen sind. Wir schaffen es zeitlich leider nicht, den Podcast nochmal neu aufzunehmen. Deshalb entschuldigen wir uns dafür, aber wir wollten euch jetzt diesen Podcast nicht vorenthalten. Des Weiteren ist Philip Dorsett mittlerweile auf die Injury Reserved Liste gesetzt worden. Und dementsprechend sind nachher einige Sachen, die wir sagen, einfach nicht relevant, weil da geht es um Dorsett. Er ist mittlerweile aber auf der Injury Reserved Liste, deshalb dumm gelaufen. Aber ich wollte das jetzt nicht rausschneiden, weil dann würde es so aus dem Kontext gerissen klingen. Und dementsprechend ist einfach diesmal dumm gelaufen.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus für mögliche Hustenanfälle. Ich bin ein bisschen angeschlagen, was auch der Grund dafür war, dass ich das Spiel nicht live sehen konnte, sondern nur in der 40 Minuten Condensed Version. Aber das hält mich natürlich nicht davon ab, heute trotzdem meinen Senf dazu zu geben. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit mir dabei ist heute wieder die Sid. Moin Sid.
Hallo. Ja, ich muss mich auch gleich ein bisschen entschuldigen. Ich bin auch ein bisschen angeschlagen. Das waren lange Nächte jetzt mit Football verbracht. Hab das Spiel live gesehen. Dementsprechend irgendwie, keine Ahnung, habe ich mir irgendwas eingefangen.
Ja, aber sehr löblich, dass du es da trotzdem live gesehen hast. Hab irgendwie auch nur bei den Spielen davor bis 23 Uhr durchgehalten und danach habe ich mir den Wecker auch nicht gestellt, weil es war mir klar, dass das meiner Gesundheit nicht so gut tun würde. Aber wie gesagt, den letzten Drive habe ich dann tatsächlich gesehen, als ich morgens aufgewacht bin, um 5 Uhr irgendwas, und habe dann das Herzschlagfinale noch mitbekommen. bevor wir da tiefer einsteigen, gibt es jetzt erstmal nochmal kurz und kompakt die Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Ja, und da gibt's Hiobsbotschaften zu verkünden, wie eigentlich bei so gut wie allen anderen NFL-Teams auch. Also das war wirklich ein absoluter Seuchenspieltag. Auch bei den Seahawks hat es zwei Spieler erwischt. Outside Linebacker Bruce Irwin und Safety, beziehungsweise dieses Jahr eingesetzt als Nickelback Marquise Blair, zogen sich im Spiel gegen die Patriots einen Kreuzbandriss zu. Also für beide ist die Saison damit gelaufen. Enorm ärgerlich, vor allen Dingen für Marquise Blair, der sich ja so ein bisschen jetzt seine Starterrolle als Nickelback, als Slot-Cornerback gesichert hatte. Outside-Linebacker Bruce Irwin wäre sicherlich auch für den Pass-Rush ein wichtiger Ankerpunkt gewesen. Er selbst auch sehr enttäuscht, meinte auch, Mensch, ich verletze mich doch eigentlich nie. Also ganz blöde Situation, sehr ärgerlich. Zwei Spieler verloren für den Rest der Saison. Und irgendwie musste man damit schon rechnen, nach dem, was im Rest der NFL so passiert ist. Aber ja, auch vor den Seahawks hat dieser Fluch nicht Halt gemacht. Und die zweite Nachricht, Rookie Defensive End Daryl Taylor, der ja auch seit Beginn der Saison schon verletzt fehlt, bekam es in so einem kleinen Rüffel von Head Coach Pete Carroll, der sich beschwert hatte, dass Taylor nicht so richtig sich mit seinen Reha-Maßnahmen beschäftigt. Also, dass eben andere Spieler wie Will Disley, der nach seinem Achillessehnenriss mittlerweile wieder spielt, dass die sich doch deutlich besser um ihre Regeneration gekümmert hätten. Und Taylor so ein bisschen Probleme hat mit seiner Disziplin, mit seinen Reha-Übungen. Also auf jeden Fall keine gute Nachricht, wenn Carroll einen Spieler öffentlich doch so ein bisschen an den Pranger stellt. Von daher kann man nur hoffen, dass Taylor sein Rehab jetzt wieder ein bisschen ernster nimmt. Das war es auch schon mit den News, und ich glaube, wir wollen auch jetzt so schnell wie möglich in die Review einsteigen. Also hiermit dann jetzt unser Recap von Patriots at Seahawks.
The Seahawks defense, they do it again.
Let's talk Turkey. Der Rückblick.
Ja, die Seahawks besiegen die New England Patriots mit 35-30 auf heimischem Boden und stehen jetzt 2-0, sind damit allerdings nicht alleine. Auch zwei andere Rivalen aus der NFC West, die Rams und die Cardinals, stehen bei 2-0, die 49ers bei 1-1, also extrem starke Division, sehr viel Konkurrenz auf jeden Fall. Sid, wie schätzt du die Lage der Seahawks in der NFC West und in der gesamten NFL ein, also in so einer Art Power-Ranking, wo würdest du die Seahawks jetzt momentan sehen?
Das ist eine gute Frage. Doch schon sehr stark, tatsächlich. Ich meine, jetzt mit den Verletzungen muss man gucken, wie sich das entwickeln wird. Bis Woche 8 haben wir ja noch Zeit, vielleicht da noch einen oder anderen Spieler zu verpflichten. Mal gucken. Aber grundlegend würde ich sagen, so wie die letzten zwei Wochen gelaufen sind, würde ich die Seahawks schon sehr stark einschätzen. Wir haben unsere Schwächen, darauf werden wir auch gleich noch im späteren Verlauf eingehen. Aber so unter den Top 7 Teams sehe ich die Seahawks auf jeden Fall.
Ja, da würde ich sie auf jeden Fall auch sehen, vor allen Dingen in der NFC, finde ich.
In der NFC, da müssen wir nicht viel diskutieren. Da sind sie schon sehr weit vorne, wie sich das in unserer Division jetzt zeigen wird. Ich meine, die 49ers sind auch unglaublich geplagt vom Verletzungspech. Da wird die Saison vermutlich nicht so gut ausfallen, denke ich. Dann haben wir die Cardinals, die bisher sehr stark sind. Ob sie das so durchziehen können die ganze Saison, wage ich zu bezweifeln. Und dann haben wir noch die Rams, die bisher auch sehr gut aussehen. Aber ich weiß auch nicht, ob es am Ende vielleicht ein Duell um Platz 1 zwischen den Seahawks und Rams wird oder ob sich da noch was anderes herauskristallisieren wird. Das ist sehr viel Spekulation. Aber ich sehe uns da eigentlich schon von unserer Stärke her klar an der Spitze.
Ja, die Rams für mich auch ein ziemlicher Überraschungskandidat, muss ich sagen. Ja. Also bei den Cardinals hat man ja schon damit gerechnet, dass die so ein bisschen für Furore sorgen können, auch wenn der Sieg gegen die 49ers dann doch etwas überraschend kam. Aber die Rams könnten dann doch wieder zu einem stärkeren Konkurrenten werden, als man vielleicht direkt vor der Saison gedacht hatte. Aber so gesamte in der NFC, finde ich, ist das einzige Team, das neben den Seahawks wirklich so ein bisschen, wirklich in Richtung Favoritenrolle schielt, sind für mich die Packers, die jetzt zwei gute Spiele hatten. Ansonsten sehr viele Teams bei 1-1, bei denen man eben noch nicht so richtig sagen kann, okay, wohin die Reise geht. Aber die Seahawks auf jeden Fall bis jetzt eine sehr, sehr gute Rolle und für mich auch eines der stärksten Teams bis jetzt in der NFL. Ist natürlich eine sehr kurze Sample-Size von zwei Spielen, aber wollen wir mal so ein bisschen in das Spiel reingehen und mit den positiven Aspekten beginnen. Wir verfallen mal wieder so ein bisschen in unser altes Schema von letzter Saison. Erst die positiven, dann die negativen Aspekte. Was sagst du zu unserer offensiven Performance? Also Offensive Coordinator Brian Schottenheimer, Quarterback Russell Wilson. Was haben sie uns diesmal für ein Menü serviert, um mal in der Cook-Metapher zu bleiben?
Ja, ein unglaublich gutes Menü, würde ich sagen. Also das hat geschmeckt, wenn wir da mal bleiben. Das Passspiel war sehr gut, das Laufspiel war sehr gut. Ich hatte ja in einer Preview quasi auf das Spiel schon angesprochen, dass ich mir ein ausgeglichenes Spiel wünsche, weil ich glaube, das kann so ein Schlüssel sein, um die Patriots zu besiegen, und das haben wir natürlich bekommen in diesem Spiel direkt. Und wenn man sich das mal anguckt, Russell Wilson hat in den letzten beiden Spielen 9 Touchdowns erzielt, 9 in 2 Spielen. Also wenn das so weitergeht, dann steht er am Ende, du merkst, ich fange an zu stottern, also die Offense rollt, die Offense ist wirklich unglaublich in den ersten beiden Spielen, muss man immer noch mit ranhängen.
Ja, absolut. Also diese 9 Touchdowns sind auf jeden Fall eine Hausnummer. Einige fangen ja jetzt schon an, den MVP-Train zu besteigen. Unter anderem DK Metcalf hat auch schon getweetet, dass er, irgendwie in die Richtung, die MVP-Kampagne für Russell Wilson startet jetzt oder starte ich jetzt. Also für mich ein bisschen zu früh, aber wenn man seine bisherigen Leistungen sich anschaut in den beiden Spielen und seine reinen Statistiken betrachtet, dann ist das schon wirklich ganz großes Kino, das er da abgeliefert hat. Und ja, also dein, was du meintest mit ausgeglichen, auf jeden Fall in diesem Spiel auch wieder ein bisschen mehr Laufspiel dabei. Chris Carson immerhin 17 Carries, genau, 70, also Pete Carrolls feuchter Traum, 70 Running Back Carries. Nein, 17 Carries für Chris Carson, Wilson mit 28 Passversuchen, also auf jeden Fall ein bisschen ausgeglichener als im Spiel gegen die Falcons, wo er doch deutlich mehr geworfen wurde. Und ich glaube, das ist eben auch das, was Carroll nach dem Spiel meinte, dass, ne, er, oder auch Schottenheimer meinte, dass beide eben den Ball schon mehr laufen wollen. Da ist ja schon die große Hysterie ausgebrochen bei den Seahawks-Fans, dass jetzt alles wieder so schlimm wird wie früher. Aber ich glaube, was sie eigentlich meinten, war einfach ein bisschen ausgeglichener wieder zu werden. Und solange es jetzt so aussieht wie beim Spiel gegen die Patriots, habe ich damit auch kein Problem, wenn ein bisschen mehr wieder gelaufen wird. Chris Carson auch mit starken 4,2 Yards pro Lauf. Also ist für mich jetzt auch kein Grund, das zu unterbinden, solange es eben in den richtigen Situationen passiert. Und ja, das war eigentlich fast immer der Fall. Was sagst du zur Leistung von Chris Carson? Auch im Passspiel mittlerweile echt eine ziemliche Größe geworden, oder?
Ja, also die Routen, die er bekommt im Passspiel, die sind echt gut gewählt. Da gibt's ja gar keine Diskussion. Er wird immer mehr etabliert im Passspiel. Ich glaube, in dem Spiel gegen die Pets hat er 3 Receptions gehabt für 36 Yards, darunter der eine lange Ball auf ihn, ich glaube für 18 Yards, der dann zum Touchdown geführt hat. Da hat er seinen Gegner auch einfach überlaufen. Also ja, das ist sehr gut, was Carson macht. 17, wie du schon sagtest, 17 Carries für 72 Yards im Laufspiel selbst und eben dann noch Passspiel dazu. Also er war ja vorher schon eine sehr gute Waffe, die wir haben, aber jetzt wird er tatsächlich als Waffe noch viel, viel besser und fast unabdingbar für diese Offense.
Ja, das war auch so ein bisschen das, was Schottenheimer vor der letzten Saison angekündigt hatte, dass man Carson stärker ins Passspiel einbinden möchte, was dann ja auch letzte Saison passiert ist. Und da hat er einen ganz interessanten Satz gesagt. Und zwar, glaube ich, meinte er, dass Chris Carson die besten Hände im Team hat. Also im ganzen Team wohlgemerkt.
Ist schon eine Aussage.
Das ist auf jeden Fall eine Aussage. Vor allen Dingen hat man es jetzt auch wieder gesehen im Spiel gegen die Falcons. Einen richtig schönen One-Handed-Catch gehabt von Wilson. Nicht ganz akkurat geworfen, aber Carson hat ihn einfach so mal eben mitgenommen. Also das ist jetzt nichts, was man unbedingt von einem Running Back erwarten muss. Vor allen Dingen von einem, der eben eher physisch seine Stärken hat, wie bei Chris Carson eben der Fall. Von daher freut es mich sehr, dass er jetzt eben auch zu einer richtigen Waffe im Passspiel geworden ist und ja, sein dritter Receiving-Touchdown im zweiten Spiel. Also das ist auf jeden Fall eine Ansage. Kommen wir zu den Jungs, die dafür sorgen sollen, dass Chris Carson auch weiterhin im Lauf Erfolg hat, und zwar zur Offensive Line. Und da möchte ich einmal besonders Right Guard Damien Lewis hervorheben. Der scheint ja wirklich ein wahres Talent im Runblocking zu sein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Er hat den drittbesten Wert der ganzen Guards in der Liga erzielt, laut Pro Football Focus. Im Runblocking, muss man dazu sagen. In der Pass Protection ist er hingegen eher schwach, aber eben im Runblocking ist er, also da hat man, da, was will man da noch mehr? Also natürlich, es gibt immer Luft nach oben, aber das macht der Junge unglaublich gut und deshalb werden wir ihn auch geholt haben.
Ja, also er war vor dem Draft, beziehungsweise nach dem Draft ja schon mein Lieblingspick der Seahawks, weil ja, eben auf dem Tape sah er eben sehr dominant aus bei LSU, hat viele Wege freigeräumt und das zeigt sich jetzt eben auch bei den Seahawks. Und ja, die Pass Protection hattest du angesprochen, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Da hat er laut Pro Football Focus doch recht miserable Werte. Aber da kann man sicherlich hoffen, dass er sich da weiterentwickelt und so früh in der Karriere schon wirklich ein und ich übertreibe nicht, ein elitärer Runblocker zu sein. Also der ist ja wirklich im 90er-Bereich zwischendurch vertreten, also bei Pro Football Focus, der mit den Ratings nicht so ganz vertraut ist. Theoretisch geht es bis 100. Ich glaube, 100 hat schon mal jemand 100 erreicht, ich weiß es nicht genau. Aber alles, was so im 70er-Bereich ist, ist eigentlich schon wirklich solide, schon wirklich gut oder überdurchschnittlich, würde ich sogar sagen. 80 ist richtig starker Wert und 90 ist fulminant. Also da kann man sich wirklich glücklich schätzen, dass wir da so einen talentierten Runblocker haben und auch für Chris Carson sicherlich eine schöne Sache, dass ihm da regelmäßig der Weg freigeräumt wird. Wide Receiver, kommen wir zu den Wide Receivern. Was sagst du zu unserem Wide Receiver Core insgesamt? Wilson ja in der Nacht von Sonntag auf Montag mit 4 Touchdown-Pässen auf Wide Receiver. Gegen die Patriots waren das so viele, wie sie 2019 in der ganzen Saison kassiert haben. Also hau mal ein bisschen Lob raus für unsere Receiver.
Ja, wo soll ich anfangen? Wir fangen mal bei DK an. 4 Reception, 92 Yards erlaufen. Dieser eine lange Touchdown, den er da hatte, es wurde laut mitten in der Nacht, sagen wir es mal so. meine Nachbarn haben sich nicht bedankt, sie haben aber auch nichts Negatives gesagt. Also scheint es wohl doch noch gut gegangen zu sein. Also war gerade gegen Gilmore, gegen den er quasi gesetzt wurde, also hat er das richtig gut gemacht. Am Anfang hat er noch so ein, zwei, nicht unbedingt Probleme gehabt, aber die beiden sind da schon ordentlich aneinander geraten. Aber letztendlich konnte sich DK gut durchsetzen, auch wenn er nur in Anführungsstriche 4 Receptions bekommen hat, aber die waren dann doch sehr gut für unser Spiel. Dann haben wir noch Tyler Lockett mit 7 Receptions für 67 Yards, ein Touchdown. Zu Lockett, glaube ich, brauche ich nicht viel sagen. Er ist wie immer zuverlässig. Die Chemie zwischen ihm und Wilson stimmt einfach. Dann haben wir noch Moore, der auch wieder, was uns hier beim Gucken aufgefallen ist, der läuft immer so ein bisschen unterm Radar. Aber die Receptions, die er macht, die sind meistens auch extrem wichtig für unser Spiel. Und diesmal hat er dann auch diesen, Inch daneben, dann wäre es vielleicht aus dem Feld draußen gewesen, aber jetzt, er hat also eine Kontrolle bei diesem Touchdown gezeigt. Guckt euch das nochmal an. Ich kann es nicht so gut beschreiben. Das war auf jeden Fall hochachtungsvolle Leistung, also wirklich. Dann Swain hat auch einen Touchdown gefangen. Das hat mich sehr für den Jungen gefreut. Nächste Woche wird vielleicht Philip Dorsett dazustoßen. Also, was willst du über dieses Wide Receiver Corp sagen? Also, das ist unglaublich. Auch wenn man jetzt vielleicht sagt, okay, es gibt andere Mannschaften, die hochrangige Namen haben, aber es funktioniert. Die Jungs sind super gut. Wilson verteilt die Bälle sehr gut. Also, er spielt sich nicht nur immer auf einen einzigen Receiver ein, auch wenn Lockett jetzt im Gegensatz zu den anderen ein paar mehr Receptions hat, aber er verteilt die Bälle halt auch sehr gut. Von daher kann ich da nichts weiter sagen, außer nur, wir haben ein sehr, sehr, sehr gutes Wide Receiver Corps und ich hoffe, alle bleiben gesund und zeigen diese Leistung weiter.
Ja, absolut. Vor allen Dingen gesund ist natürlich auch ein Stichwort bei den ganzen Verletzungen. Und genau da ist es natürlich wichtig, dass du so eine Tiefe da drin hast. Ne? Wenn jetzt auch noch das Set dazukommt, vielleicht Josh Gordon sogar noch, wenn er von der NFL endlich mal begnadigt wird, dann kann man vielleicht sogar die eine oder andere Verletzung verkraften. Natürlich wollen wir hier nichts herbeireden, aber ich denke mal, es ist unwahrscheinlich, dass alle Receiver die ganze Saison lang fit bleiben. Also irgendwas passiert halt wirklich immer. Vor allen Dingen hat man ja jetzt gesehen, dass diese Saison dafür wohl prädestiniert ist, um so ein paar Spieler dann auch auszuschalten. Aus dem Grund wirklich gut, dass auch Leute wie David Moore diesen Step-Up gemacht haben. Der Touchdown-Catch war wirklich unglaublich. Dazu kam, dass es ja auch noch doch ein Contested-Catch war. Also er hatte sich jetzt irgendwie keine Separation erlaufen, sondern er musste ja wirklich dann im Kampf noch gegen den Cornerback diesen Ball behaupten. Und dann gleichzeitig noch auf seine Füße zu achten, den zweiten Fuß dann so nachzuziehen, weil er gemerkt hat, okay, jetzt habe ich die Pylone berührt. Das heißt, der Fuß muss noch ein bisschen nach innen, also wirklich ganz, ganz stark. Und rein vom Footplay war es für mich der Catch des Jahres bis jetzt. Gibt sicherlich noch Catches, die etwas spektakulärer aussahen, aber so vom Footwork in dem Moment auf jeden Fall verdammt stark. Freddie Swain hast du angesprochen, hat auch eine Reception nur bekommen, aber das war dann eben auch direkt der Touchdown, von daher alles super gelaufen. Und ja, also da kann man eigentlich mit zufrieden sein mit unseren Receivern. Und ja, kommen wir dann zur letzten, also für mich zumindest letzten positiven Geschichte. Danach wollen wir auch ein bisschen meckern, aber jetzt einmal noch die Pass Protection loben, unserer Offensive Line. Dazu muss vielleicht gesagt werden, der Pass Rush der Patriots ist jetzt nicht mehr unbedingt ja, das, was er war, beziehungsweise die Patriots ist sowieso eher ein Team, das sich über die Secondary definiert. Aber trotzdem, Wilson hatte unglaublich viel Zeit, um zu werfen und konnte dann eben in aller Ruhe die Defensivreihen der Patriots filetieren, um weiterhin in diesem wundervollen Kochschema zu bleiben. Und ja, das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass da viele lange, schöne Bälle bei rumkommen. Also von meiner Seite aus auf jeden Fall Lob für die Offensive Line, auch in der Pass Protection.
Ja. Definitiv, also dazu muss man auch sagen, ich glaube, ich habe heute noch eine ganz interessante Statistik gelesen, bei dem Pass, ich glaube auf Metcalf war es, hatte Wilson den Ball, ich weiß nicht gerade, ich krieg's nicht zusammen, entweder knapp über 4 Sekunden oder 3,7 Sekunden.
Ja, ich glaube auch über 4.
Mhm. Ja, und also über 4 Sekunden den Ball in der Hand behalten zu können, ohne dass da eine Strafe bei rumkommt, dass vielleicht ein O-Liner ein Holding macht oder sonstiges, ne? Das ist schon, also, da muss man die Jungs auf jeden Fall loben, auch wie du sagst, man den Pass Rush der Patriots jetzt nicht als Maßstab nutzen kann.
Ja, die Patriots ja auch vor allen Dingen durch die ganzen Opt-outs vor der Saison sehr gebeutelt worden. Also viele Spieler der Defensive, die eigentlich auch gerne mal in Blitzpaketen eingesetzt werden, Linebacker. Vor allem haben sich eben dazu entschieden, die Saison auszusetzen, und das ist dann eben so kurz vor der Saison natürlich ein herber Verlust, und das sieht man diesem Pass Rush bis jetzt auch an, aber trotzdem eben an dieser Stelle auch mal ein Lob an unsere Offensive Line, die, ja, wenn sie einfach nur ihren Job macht und durchschnittlich spielt, sagen wir mal NFL durchschnittlich spielt, dann reicht das einem Quarterback wie Russell Wilson auch schon aus, und wenn er dann mal 4 Sekunden Zeit hat, was halt wirklich in der NFL ein absoluter Luxus ist, dann kommen dann eben auch so schöne Touchdown-Pässe wie auf DK Metcalf zustande. Aber gut, wollen wir mal nicht zu viel loben hier. Wir wollen auch noch mal ein bisschen was zu meckern haben, und da fällt mir natürlich als allererstes die Passverteidigung ein. Kann man halt nicht so gut trennen, also Secondary und Pass Rush muss man da eigentlich beide nennen. Das eine bedingt sich ja durch das andere. Also wenn der Pass Rush nicht funktioniert, kann die Secondary ja noch so gut sein. Irgendwann wird immer einer frei. Und andersrum, wenn der Pass Rush keine Chance hat, zum Quarterback zu gelangen, weil der immer schon nach einer Sekunde eine Anspielstation findet, ist auch scheiße. Also das muss sich beides eben so ein bisschen bedingen. Aus dem Grund ist es vielleicht etwas schwierig, da jetzt eine schuldige Position Group zu nennen. Aber ja, 831 Passing Yards in 2 Spielen zugelassen. Sid, was sagst du dazu? Das ist schon eine Hausnummer, oder?
Ja, was für eine Hausnummer, aber im negativen Sinne. Also sind wir damit der letzte Platz der NFL, ich meine, oder?
Deutlich, ja. Fast 100 Yards Abstand zum 31. Platz.
Ja, sehr schön. Also das ist auf jeden Fall, das geht gar nicht. Daran müssen die Seahawks auf jeden Fall arbeiten, denn jetzt natürlich hat man eine gute Offense, aber jetzt lass mal die Seahawks gegen eine Defense spielen, die das Offensivspiel besser in den Griff bekommt, und dann kriegst du aber knappe 400 Yards ins Spiel reingedrückt. Das kann auch mal anders ausgehen. Und ja, woran liegt das? Was sind die Gründe? Also zum einen würde ich auf jeden Fall sagen, dass es der fehlende Druck der D-Line ist. Dann, ja, wie du vorhin schon sagtest, wenn dem gegnerischen Quarterback eben einfach viel Zeit geben, damit dann im Endeffekt auch die Wide Receiver nochmal ein bisschen anders reagieren können, vielleicht nochmal ihre Route abändern können. Da kannst du, glaube ich, einen der besten Secondaries haben, aber die können dann auch nicht mehr viel machen. Ich glaube, das ist zumindest ein Punkt. Dann hat man im Spiel am Anfang relativ deutlich gesehen, dass Dunbar immer so 2-3 Schritte doch zu weit weg war von seinem Gegenspieler Bird war es. Das hat er nachher ganz gut gemacht, denn dann hat Cam Newton später im Spiel bei der Interception war es vielleicht gedacht, ach, Bird wird schon wieder freistehen, und dann stand Dunbar aber mal wirklich gut an Bird dran und konnte den Ball so mit abfangen. Aber davor hat er halt 2-3 Mal stand er einfach zu weit weg. Muss man gucken, ob das jetzt an der Verteidigung an sich lag, also welche Formation ausgewählt wurde. Weil wenn er in der Zone ist, dann steht er halt einfach mal 2-3 Schritte weiter weg. Aber ja, das muss man gelöst kriegen. Oder wie siehst du das?
Ja, absolut. Also Dunbar wirkt tatsächlich noch so ein bisschen, als wenn er sich noch ein bisschen eingrooven müsste, kann man ihm ja auch nicht verdenken. Ich meine, sehr kurzes Trainingsprogramm, nur dann die ganze Geschichte mit seiner möglichen Gerichtsverhandlung, die ja dann am Ende doch ausgefallen ist. Von daher, ja, hoffen wir mal, dass er sich noch ein bisschen einfindet. Bei Washington damals hatte er auch nicht nur gute Spiele, war laut Pro Football Focus zwar dann am Ende der Saison die Nummer 2 hinter Rich Sherman, was die Cornerbacks anging. Aber ich habe einige Spiele gesehen von Washington und da sah er jetzt auch nicht immer gut aus. Von daher muss man ihm, glaube ich, ein bisschen Zeit geben, bis er sich einlebt, sage ich mal. Aber insgesamt, ja, vielleicht einfach mal so ein bisschen als Beispiel, würde ich mal sagen, für die Leistung der Secondary. Ein 34-jähriger Slot-Receiver fängt insgesamt, ich weiß gar nicht, ich glaube 8 Bälle waren es, für 179 Yards und erreicht damit im Alter von 34 Jahren, ich sag's nochmal, einen Karrierebestwert. Also es ist schon heftig. Also Julian Edelman, von dem ist natürlich die Rede, der hier quasi in Seattle nochmal seinen zweiten Frühling erleben durfte, weil eben sehr, sehr viel zugelassen wurde. Und da kann auch ein Jamal Adams am Ende nicht viel helfen, der auch der fehlbar ist. Also auch bei Adams stimmte nicht alles in der Coverage. Ein Sack hat er, glaube ich, auch verpasst gegen Newton, ist da so ein bisschen nicht gut ins Tackling gegangen. Also klar kann man sich freuen, ihn zu haben, aber auch bei Adams muss man ein bisschen zurückschrauben, ein bisschen gucken, okay, ist nicht alles Gold, was glänzt. Also er ist natürlich ein fantastischer Spieler, keine Frage. Aber auch da, wie gesagt, gibt's noch ein paar Dinge, die man sicherlich verbessern kann. Und eine große Geschichte war ja auch die Ejection von Quandre Diggs. Was ist da passiert im ersten Quarter?
Ja, was ist da passiert? War ein Helmet-to-Helmet-Hit. Und ich bin da immer, also für mich sah es nicht intentional aus, muss ich sagen. Also weil wenn man das in Fullspeed sich anguckt, was soll er da machen? Er kommt angerannt, er nimmt den Kopf schon so ein bisschen, also er sieht gar nicht mehr so richtig, was da eigentlich Phase ist, und trifft ihn dann mit dem Kopf. Natürlich soll das einfach nicht mehr sein, und ich verstehe, dass er rausgeworfen wurde. Das ist auch für mich die richtige Entscheidung im Endeffekt. Nichtsdestotrotz, was soll ein Verteidiger da machen, ganz ehrlich? Wenn man sich es in Zeitlupe anguckt, okay, dann sage ich auch, hey, also, ne? Aber das ist ja immer nicht so, wie es dann auf dem Feld passiert. Weil dadurch, dass es eben langsam ist, sieht es dann, täuscht es immer so ein bisschen. Und ganz ehrlich, was ich aber tatsächlich hart fand. Es wurde, glaube ich, als Personal Foul gezählt. Warte, ich muss noch mal gucken. Okay, hier steht es nicht, hier steht nur Disqualification. Weil sonst war das ja auch eigentlich immer so, dass man quasi zweimal ein Personal Foul kriegt und dann heißt es auf Wiedersehen. Und was mich so gewundert hatte in dem Moment war, dass er sofort vom Platz geflogen ist.
Ja, und ich glaube, diese zweimal sind meist so unsportliches Verhalten, also Strafen für, keine Ahnung, Taunting etc. Also ich glaube, sowas ist dann an Sportsmanlike Conduct und das wird nochmal anders gewertet als solche Helmet-to-Helmet-Hits.
Ja, aber ne, also ich fand es schon ziemlich hart tatsächlich, weil was soll er da machen? Aber okay, allgemein war es ja wieder ein sehr flaggenreiches Spiel. Wir hatten dreimal einen Fallstart dabei, da war einmal Swain dabei, Olsen war dabei, Chell war dabei, dann hatten wir Holding dabei, Jones, Metcalf, Lewis, also da gab es dann schon wieder hier Illegal Contact von Amadi, Blindside-Block von Lockett, also da gab es schon einige wieder so blöde Strafen, gerade so ein Fallstart ist immer sehr ärgerlich, aber naja, das kennen wir ja von den Seahawks nun mal, dass sie relativ viele Flaggen bekommen. Darunter eben auch Greg Olsen, der doch schon sehr häufig durch unnötige Strafen aufgefallen ist, obwohl wir gerade mal 2 Spieltage haben. Aber ja, wie siehst du das?
Ja, Greg Olsen ist nochmal ein Thema für sich, komme ich gleich kurz zu. Ich wollte nur nochmal eben kurz mal sagen, dass ich diese Blindside-Block-Strafe gegen Lockett fand ich ein bisschen albern, muss ich sagen. Also ich bin allgemein kein Fan davon, muss ich gestehen, dass diese Blindside-Blocks komplett mittlerweile komplett bestraft werden. Das ist ja, glaube ich, auch erst seit einer oder zwei Saisons so. Klar, die Intention dahinter ist natürlich richtig. Verletzungsrisiko soll vermindert werden. Aber ich glaube, wenn man nicht übertreibt, also Lockett, finde ich, hat ganz normal einen Block gesetzt. Klar hat es den Defender dann so ein bisschen aus den Schuhen gehoben, aber ich finde, man sollte da nochmal so ein bisschen differenzieren zwischen Leuten, die sich wirklich einen Spaß draus machen, da mutwillig Verletzungen beizuführen. Oder eben wie im Fall von Lockett, okay, der Spieler sieht ihn nicht, aber ich finde, es sollte trotzdem Lockets gutes Recht sein, da einen ganz normalen Block zu setzen, und das hat er da gemacht. So mächtig ist er jetzt auch nicht, dass der Spieler sich da Verletzung von holen würde. Von daher fand ich es da ein bisschen übertrieben, wohingegen ich die Ejection von Dix tatsächlich deutlich eher nachvollziehen konnte.
Ja, wie gesagt, also ich kann sie nachvollziehen. Ich empfinde es auch als richtig. Nichtsdestotrotz, grundlegend ist es halt immer schwierig für einen Defense-Spieler, da nochmal irgendwie in der Luft auszuweichen. So.
Ja, das stimmt. Also das ist sicherlich nicht einfach. Ich habe selber nie Defensive Football gespielt, von daher keine Ahnung, kann ich nicht gut beurteilen. Tyler Greg Olsen hast du angesprochen, auf jeden Fall unnötige Strafen, auch schon gegen die Falcons, ein Fallstart war, glaube ich, auch dabei. Auch da vielleicht ja noch nicht richtig eingegroovt, die Signale vielleicht noch nicht ganz verinnerlicht, aber gut, er ist jetzt auch schon relativ früh in der Offseason von den Seahawks geholt worden, also er hatte schon ein bisschen Zeit, sich einzugewöhnen. Da konnte man mehr erwarten, finde ich. Und ganz schlimm war ja wirklich von Olsen, dieser verschuldete Pick 6 von Russell, den er da geworfen hat. Der Ball kam absolut präzise, vielleicht jetzt nicht genau auf die Nummer, aber zumindest auf Helmhöhe. Und da muss Olsen halt einfach, diesen Ball muss er einfach fangen. Also das muss man erwarten von einem Veteranen-Titan. Das müsste man auch von einem Rookie erwarten. Also das war jetzt absolut kein schwieriger Catch oder so. Contested war er auch nicht, also kein Spieler um ihn rum. Da kann ich absolut nicht nachvollziehen, wieso er das Ding da so verpatzt. Der Ball fliegt daraufhin in die Luft, wird von McCourty aufgenommen und zum Pick 6 getragen. Damit war Russells wunderschöne weiße Weste direkt schon am zweiten Spieltag zerstört. Letztes Jahr konnte er sehr lange unter Interception auskommen, dieses Jahr schon am zweiten Spieltag. Danke Greg Olsen dafür. Ja, bislang, ja, wie gesagt, nicht unbedingt positiv aufgefallen. Ja, er hat den Touchdown gegen Atlanta, aber den hat er quasi ins Gesicht geworfen bekommen. Also den hätte jetzt nur noch der Helm gecatcht. Von daher, Greg Olsen war ich schon bei der Verpflichtung kein großer Fan von. Also ihn selbst persönlich mag ich schon ganz gerne, aber der verdient ja auch echt ordentlich, ne? Ich glaube 7 Millionen sogar mit Incentives. Also hat er ja bis jetzt nicht so gerechtfertigt, würde ich sagen.
Also ich denke schon, dass er den Ball fangen muss. Aber er ist halt so ein bisschen schon ein ganz kleines bisschen in den Rücken geworfen worden. Ich habe es mir gerade hier nebenbei nochmal angeguckt. Ist jetzt nicht super einfach zu fangen, aber es zu fangen. Und gerade für jemanden mit seiner Erfahrung, von dem erwartet man, dass er solche Bälle fängt. Und fand ich auch, also war bitter, war wirklich sehr, sehr bitter. mal gucken, wie sich das jetzt die nächsten Wochen entwickelt, weil ich kann mir halt gut vorstellen, dass das nach dieser Saison, wenn es so weitergeht, das war's.
Ja gut, der hat ja sowieso nur einen Jahresvertrag, von daher.
Vielleicht will man ihn nochmal verlängern, weil, wer weiß, Disley kommt ja, also wurde im letzten Spiel nicht so eingesetzt, in diesem Spiel auch nicht so. Mal gucken.
Ja, das ist, also klar, Disley muss man schauen, wie schnell er sich jetzt rehabilitiert bzw. regeneriert von seinen beiden krassen Verletzungen, aber ich denke, man kann schon hoffen, dass Disleys Rolle deutlich, deutlich größer wird im Laufe der Saison und die von Greg Olsen dann dementsprechend kleiner. Und am Ende der Saison ist dann hoffentlich Disley auch die klare Nummer 1. Also Greg Olsen hatte tatsächlich auch nur dieses eine Target, hat keinen Ball danach mehr gefangen. Will Disley allerdings auch nur einen Catch für 9 Yards. Also Titans allgemein in dem Spiel kein großer Faktor für die Seahawks. Aber Disley für mich absolut die Zukunft. Und da kann man nur hoffen, dass er die nächsten Spiele vielleicht wieder ein bisschen mehr eingebunden wird.
Ja,
eine letzte Sache habe ich mir noch aufgeschrieben. Vielleicht hast du ja auch noch ein paar Sachen zu meckern, aber wollen wir da eben kurz drüber sprechen. Und zwar geht es um das Playcalling kurz vor Schluss. Also wenn ich mich erinnere an die letzten Jahre, hatten die Seahawks immer Probleme damit, eine Führung über die Zeit zu retten. Also am Ende wurde es dann immer noch mal deutlich knapper, als es eigentlich werden sollte. Und so auch in diesem Spiel gegen die Patriots. Also 3. und 1 war die Situation. Ein Yard musste man überbrücken und Running Back Chris Carson eigentlich vom Körperbau her, vom Running-Stil her prädestiniert für so eine Aufgabe. Die Offensive Line mit gutem Run-Blocking bislang in dem Spiel, von daher auch da jetzt nicht unbedingt zu erwarten, dass sie da auf einmal versagt. Und trotzdem entschieden sich da die Seahawks in Person von Schottenheimer für den Wurf. Prinzipiell bin ich ja auch immer dafür, viel zu werfen. In der Situation wäre es dann vielleicht aber mal eine gute Idee gewesen zu laufen, oder?
Ja, definitiv. Also vielleicht hat man gedacht, okay, die Patriots werden sich darauf einstellen, dass wir jetzt laufen und alles in die Box schmeißen, was es nur geht.
Da habe ich so ein bisschen Flashbacks, immer, ne? 2014 ja, Flashbacks irgendwie.
Genau, es ist so eine ist wieder so eine Sache, wenn der Pass angekommen wäre, wäre okay gewesen, neues First Down, fertig, ne?
Ja.
Wenn nicht, dann halt nicht. Also ist wieder so eine schwierige Entscheidung. Ich wäre in der Situation, hätte ich vermutlich auch, wäre einfach gelaufen, weil du hast einen klasse Running Back, du hast einen super Run-Blocking, warum nicht? Aber ja, jetzt ist es so gelaufen, wie es gelaufen ist. Mal gucken, wie sie beim nächsten Mal in so einer Situation entscheiden werden.
Ja, vor allen Dingen danach kam dann ja auch Fourth Down. Das hätte man ausspielen können, einfach um dieses First Down dann zu bekommen und damit das Spiel ja zu beenden. Wäre natürlich auch ein bisschen risky gewesen, darum haben sie sich dann für den Punt entschieden. Aber die Patriots dann doch auch wieder sehr schnell an die Stelle zurückmarschiert, an der sie dann ohnehin gewesen wären. Von daher an der Stelle vielleicht auch den vierten Versuch auszuspielen, gar keine so schlechte Idee gewesen, aber gut, man hat sich dann für den Punt entschieden. By the way, Dixon mit ein paar sehr schönen Punts, wenn man einem Punt was Schönes abgewinnen möchte.
Sagen, dadurch, dass wir halt auch so einen guten Punter haben, finde ich es gar nicht mal, sage ich mal, so schlimm, dass man puntet, weil er ist ein exzellenter Punter, also warum ihn nicht nutzen?
Naja, die Frage ist halt immer, wie wahrscheinlich ist es, dass die gegnerische Offense an exakt diesen Spot sowieso wieder zurückkehrt, an dem man sie hätte gelassen, wenn der vierte Versuch quasi misslungen wäre. Und das war, ich weiß nicht genau, wo es war das an der 30, an der 40 oder so? Und diese Distanz haben die Patriots trotz starkem Punt von Dixon dann doch auch wieder recht schnell überbrückt, mit einigen langen Pässen auf Harry und auf Edelman. Von daher im Endeffekt eben nichts dadurch gewonnen. Am Ende hätte man dann vielleicht sogar noch etwas mehr Zeit gehabt, wenn die Patriots schnell gescored hätten. Und so hatte man dann eben die Situation, okay, Fourth Down, Punt, Patriots kamen zurück und standen dann am Endeffekt vor der 1-Yard-Linie der Seahawks. Auch eine sehr bekannte Situation für dieses Matchup. Passiert komischerweise sehr häufig, dass es sich am Ende dann kurz vor der Endzone entscheidet. Und ich glaube, wenn die Patriots ein bisschen schlauer mit ihren Timeouts auch gewesen wären, dann wäre das alles so mal ein Ticken brenzlicher geworden. Und so, im Endeffekt hatten die Patriots nur ein Play von der 1 und haben sich dafür einen Lauf über Newton entschieden, der glücklicherweise gestoppt werden konnte. Aber das war halt dann eben auch so wieder so eine richtige Glückssache, die du den Seahawks eigentlich nicht anrechnen darfst. Also du kannst nicht sagen, ja, wir haben dieses Spiel gewonnen aufgrund von starkem taktischen, taktischen Entscheidungen, sondern im Endeffekt haben wir gewonnen, weil die Patriots am Ende nicht in der Lage waren, dieses eine Yard noch zu überbrücken. Aber das hätte genauso gut komplett anders laufen können. Also wenn du diese Szene 10-mal durchspielst, dann schaffen die Patriots wahrscheinlich 6-7-mal, wenn sie vielleicht ein bisschen kreativer sind oder wenn der ein oder andere Block besser sitzt. Jakob Johnson an der Stelle ja auch den Block gegen Leno Hill nicht ganz so gut gesetzt, nachdem er vorher ja einen Touchdown gefangen hat. Also im Nachhinein nochmal Glückwunsch an Jakob Johnson, den deutschen Fullback der Patriots. Man gönnt es ihm dann ja auch, dadurch, dass die Seahawks gewonnen haben. aber ja, es war halt so ähnlich wie letztes Jahr gegen die Rams, als man dann eigentlich nur gewonnen hat, weil die Rams das Field Goal verschossen haben. Und klar freut man sich drüber, aber im Endeffekt lag der Sieg am Ende nicht in der eigenen Hand. Und sowas finde ich immer echt kritisch. Ich weiß nicht, klar freut man sich über den Sieg, aber hast du das nicht auch, dass du so ein bisschen denkst, so, ja, okay, wir haben gewonnen, aber eigentlich war es am Ende auch wieder nur Glück?
Gar nicht. Jeder, egal wie wir, selbst wenn wir dreckig gewinnen würden, würde ich mich drüber freuen. So, also ist einfach so, im Endeffekt zählt es zu gewinnen. Wie du gewinnst, darüber spricht eigentlich kaum jemand.
Das auf jeden Fall. Also ist nicht so, dass ich mich lieber den Sieg freuen würde. Es ist einfach so, dass die Euphorie, die ich ja selbst auch ein bisschen teile, ich meine, ich habe ja am Anfang auch gesagt, ja, Seahawks für mich zurzeit eines der besten Teams, klar. Aber ja, wie gesagt, die Offensive hat so eine geile Leistung erbracht und am Ende hatte die Offense es aber nicht mehr in der Hand. Also ne, man hätte trotz Russell Wilson 5 Touchdown-Pässe und am Ende wäre alles für die Katz gewesen, wenn die Patriots hier vielleicht ein bisschen kreativer gewesen wären. Also es lag nicht in unserer Hand. Das stört mich halt irgendwie ein bisschen und macht mir auch ein bisschen Sorge dann eben für die zukünftigen Spiele. Klar, jetzt ist es egal für dieses Spiel, das haben wir jetzt nochmal gewonnen. Aber eben ne, dieses Was wäre wenn spielt in meinem Kopf dann eben doch eine relativ große Rolle. Also
für mich ist es so, ich bin es gewöhnt tatsächlich. Also dadurch, dass es bei den Seahawks seit Jahren so läuft, ist ja nicht das erste Mal, dass wir eine Führung quasi fast weggeben und dann es in den letzten Sekunden darauf ankommt. Von daher glaube ich, also bin ich da eigentlich relativ entspannt. Natürlich könnte man das strategisch viel, viel besser machen, aber das ist halt immer dieses Hätte-Hätte-Fahrradkette-Spiel. Ja. Ich nehme es lieber so, wie es jetzt gelaufen ist und es ist gut ausgegangen. Sehr schön, weil wir können es ja eh nicht ändern. Von daher. Nee,
das sowieso nicht. Aber ja, weiß ich auch nicht. Es ist immer so ein bisschen so ein letzte Saison ja auch sehr, sehr viele knappe Spiele auch gewonnen. Da haben uns ja auch viele Experten eine Regression prognostiziert, dass das so nicht weitergehen kann, diese Saison. Also, dass man durchaus auch mal ein knappes Spiel verlieren wird. Gut, das gegen die Patriots war es nicht. Da haben wir jetzt nochmal Glück gehabt. Wer weiß, wie es dann die künftigen Spieltage aussieht. Aber gut, also das war es jetzt. Gegen Dallas zum Beispiel, richtig. Das war es jetzt zumindest von meiner Seite aus mit Negativpunkten. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas zu mäkeln am Spiel des Seahawks? Gerade nicht, okay. Aber über die Saison fällt uns sicherlich noch ein bisschen was ein.
Definitiv.
Kleines Fazit nach dem Spiel haben wir ja eigentlich schon so ein bisschen besprochen, wie wir die Seahawks zurzeit sehen. Ja, jetzt kommen die Dallas Cowboys auch wieder nach Seattle, also 2 Heimspiele nacheinander. Die haben ein bisschen enttäuscht, würde ich sagen. Also wir machen natürlich nochmal eine Folge zur Preview, aber vielleicht nochmal eben ganz kurze, knappe Einschätzung zu den Cowboys. Ein kleiner Teaser für die kommende Folge.
Ja, die schlagen wir. Hallo? Also.
Ich denke auch. Also, für mich tatsächlich am Anfang der Saison die Cowboys ein großer Favorit in der NFC und mit der Offensive hätte ich mir da auch vor der Saison tatsächlich die erste Niederlage der Seahawks eingezeichnet. Aber gut, wir wollen nicht spoilern, wie am Ende dann unsere Tipps aussehen. Wir hören uns diese Woche auf jeden Fall nochmal in der Preview. Cowboys at Seahawks und die wird wahrscheinlich entweder Freitag oder Samstag dann rauskommen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Pünktlich dann auch auf jeden Fall noch die Chance, vor dem Spiel reinzuhören. Sind ja meistens so 20 bis 30 Minuten in der Preview, also die Zeit sollte man auf jeden Fall am Game Day nochmal haben. Und ja, wenn es von deiner Seite aus nichts mehr gibt, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier, wie gewohnt, mit einem lauten Go Hawks!
Go Hawks!
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.